Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Also auch an Sie alle hier ein fröhliches Willkommen. Ich dachte schon vorhin, oh, der Hagel wird uns die Bibelstunde verhageln, aber Sie sind ja trotzdem heil hier angekommen, wunderbar. Ein fröhliches Willkommen von mir auch an den Chor. Ja, danke schön. Und dieser Text ist eigentlich prima, nicht nur für diese Bibelstunde, sondern für alle Bibelstunden. Es ist uns immer ein Herzensanliegen, dass Gottes Reich komme, dass die Arbeit unserer Hände ihm Freude macht, dass die Worte unseres Mundes seinen Frieden verkünden und dass er alle Dinge neu macht, auch an Orten, die wir uns nicht ausgesucht haben. So etwa habt ihr gesungen, gell? Ja, perfekt übersetzt, wunderbar. Und ich möchte jetzt beten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir mit dem, was uns freut, mit dem, was uns bedrückt. Wir kommen mit unserem Dank und mit unseren Bitten, mit unserer Zuversicht und mit unserer Sorge. Und wir bitten dich, komm du jetzt zu uns in den Texten und Melodien der Chorlieder. Komm zu uns mit deinem richtenden, helfenden, tröstenden Wort und erleuchte unsere Herzen, damit diese Stunde um die Bibel hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag und in unsere Gemeinde. Wir wollen auf dich hören und tun, was du uns aufträgst. Amen. Weil es jetzt immer schöner wird, will ich die Abkündigungen gleich machen. Die passen dann am Schluss nicht mehr. Schwester Brigitte hat gestern noch eine Mail bekommen, die lese ich einfach. Das Team vom Frauenfrühstück lädt ganz herzlich ein zu einem ersten Frauenabend. Er findet am Freitagabend, 21. April, ab 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt. Das Thema lautet Leben nach Maß, Body Mass Index Gott. Es geht um die Frage, wie kann ich einen Lebensstil entwickeln, der Gottes Maßstäben in meinem Leben Raum lässt. Und über dieses Thema wird Bettina Herbster referieren. Herzliche Einladung an Frauen jeden Alters. Also, dann ist noch zu sagen, dass am kommenden Dienstag in der Bibelstunde Gerhard Schnitter sein wird. Und nachher Einladungen zum Kaffee, wo man sich auch untereinander noch mal besser begegnen und sprechen kann. Goodness, love and mercy. Güte, Liebe und Barmherzigkeit werden mir folgen, wo immer ich auch hingehe. Mit diesem musikalischen Zitat aus Psalm 23 sind wir schon mittendrin in Israel. Genauer gesagt, heute sind wir am See Genezareth, irgendwo zwischen Kapernaum und Bethsaida. Viele Leute sind da, ich schätze etwas mehr als hier, kleine, große. Es wird geredet, gelacht, Kinder springen, singen und Fischer machen sich an ihren Booten zu schaffen. Sie flicken ihre Netze und hängen sie zum Trocknen auf. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Es scheint so ein Bilderbuchtag zu sein. Sonne, blauer Himmel, Freude, Heiterkeit, mal kein Programm. Aber es liegt auch irgendwie eine große Aufregung und Spannung über der Menge. Alle scheinen auf jemanden zu warten. Manche wissen, dass er kommt, und andere fragen, kommt er wirklich? Ist er schon da? Hast du ihn schon gesehen? Und dann ruft irgendeiner, schau, dort kommt er. Ja, da kommt Jesus. Alle laufen zu ihm hin und erdrücken ihn fast vor Begeisterung und Erwartung. In Lukas 5 beginnt der Text so. Es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und leerte die Menschenmenge vom Boot aus. Ganz selbstverständlich steigt Jesus in dieses Boot von Simon und bittet ihn, etwas vom Ufer abzustoßen. Jesus hat kein Headset, keine Lautsprecheranlage, kein Technikteam. Jesus benutzt das Boot als schwimmende Kanzel und die Oberfläche des Wassers reflektiert seine Worte und verstärkt sie. Die Leute werden still, so wie hier. Denn jeder will Gottes Wort hören. Für Simon Petrus war es nicht schwer, diese einfache Bitte von Jesus zu erfüllen. Immerhin hatten sich ihre Wege schon gekreuzt. Sein Bruder Andreas hatte dafür gesorgt. Und überhaupt, Jesus war schon in sein Haus gekommen und hatte seine Schwiegermutter geheilt. Also, er hat ihn schon ein bisschen näher kennengelernt. Und nun konnte er Jesus an diesem Bilderbuchtag etwas behilflich sein mit seinem Boot. Und wenn wir diese Szene etwas auf unser Leben übertragen, ja, Jesus gehört unser Lebensboot. Und er bestimmt, was geschehen soll. Er macht es sanft, ohne Druck, aber eindeutig. Lukas erzählt uns leider nicht, worüber Jesus gepredigt hat. Man könnte vermuten, es ging vielleicht darum, dass Gottes Wort verlässlich ist und dass es sich lohnt zu tun, was da gesagt ist. Auf jeden Fall, als Jesus mit der Predigt zu Ende ist, sagte er zu Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze aus zu einem Fang. Also ich kann mir vorstellen, wie der Petrus ihn angeschaut hat. Also vielleicht hat er so gedacht, der Fischer bin ich, der Prediger bist du. Und jedes Kind am See weiß, dass man jetzt nicht fischt. Wenn nämlich der Schatten des Bootes über dem Wasser ist, dann verschwinden die Fische. Und im Übrigen, die Schwärme sind in Ufernähe, nicht da draußen. Aber laut sagt er nun Folgendes. Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. Hinter Petrus und seinen Gesellen liegt eine ganze Nacht der Frustration. Wir haben uns abgemüht. Nur Luft haben wir heimgebracht. Nix. Wir haben uns angestrengt. Schau doch, leere Körbe. Wir haben geschuftet, aber unser Stand wird morgen leer bleiben auf dem Markt. Da gibt es keine Fische. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wer hat schon mal so Frustrationszeiten erlebt, werden wohl alle Finger hochgehen. Das Programm für die Jungschar oder den Seniorennachmittag, der war so liebevoll und mit Begeisterung ausgedacht worden, aber es ist kaum jemand gekommen. Das Gemeindehaus wurde in viel Eigenarbeit ehrenamtlich renoviert, aber mehr Besucher kamen trotzdem nicht. Der Chor hat geprobt und geprobt und geprobt und dann war Corona und das Konzert fiel aus. Also wer unter uns wüsste nicht um Zeiten, in denen wir einfach scheinbar völlig umsonst etwas getan haben. Im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, im Ehrenamt. Aber warum steht diese Szene in unserer Bibel? Wahrscheinlich will es uns einfach sagen, du, solche Zeiten gehören einfach in unser geistliches Lernprogramm. Wenn nämlich alles so flutscht, könnte es sein, dass wir denken, ja, ich bin erfahren, ich habe Routine, das kriege ich schon gebacken. Aber vielleicht ist doch manches dann nicht durchgebacken. Und jetzt, obwohl Petrus also sagen könnte, mache ich nicht, widerspricht allen Fischereiregeln, hat er die Größe und die Demut, trotz seiner Kompetenz zu sagen, aber auf dein Wort hin, Jesus, auf dein Wort hin mache ich, was du sagst. Auf dein Wort hin unseren Auftrag ausführen, zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Einfach, weil er es gesagt hat. Aber auf dein Wort hin will ich vergeben, was mich verletzt hat. Kann manchmal schwer sein. Auf dein Wort hin. Jedem steht jetzt vielleicht etwas anderes vor Augen, was zu erledigen ist. Etwas, was vielleicht unzumutbar erscheint. Auf dein Wort hin, lieber Herr, nicht in Selbstmitleid versinken, wenn wir keinen Erfolg haben, sondern sich aufraffen, sich neu rüsten für die nächste Fahrt, für den nächsten Auftrag, für den nächsten Dienst. Und so geschieht es. Petrus fährt mit seinem Helfern raus auf den See Genezareth. Im anderen Boot ist Johannes und Jakobus und die Helfer, die werden geguckt haben. Huch, was macht der Petrus da? Nerven ihn die vielen Leute? Aber kaum ist das Boot da draußen am Ziel, da zappelt und wackelt es schon heftig. Und das Netz ist voll, übervoll. Sie können diesen Fang gar nicht halten allein. Das ganze Boot kriegt schon eine gefährliche Schieflage. Da ruft Petrus lautstark, Mensch, Andreas, Jakobus und Johannes, kommt und helft uns. Na, die legen sich in die Riemen und kommen. Ja, und dann bringen sie diesen Jahrhundertfang unter dem Jubel der Leute an Land. So etwas hatten die noch nie erlebt, am helllichten Tag. Die Frauen laufen in ihre Hütten, binden ihre Schürzen um und ihre Haare hoch und schnappen sich das schärfste Küchenmesser und rennen wieder runter zum Ufer und bearbeiten diese Fische, damit sie am nächsten Tag auf den Markt gebracht werden können. Alle sind überglücklich. Das hat Jesus getan. Darüber sind sich alle einig. Wie sollte sowas sonst geschehen? Er hat uns Gottes Wort gebracht und dazu Gottes Gaben in Hülle und Fülle. Ja, nun könnte man annehmen und auch erwarten, dass von den Booten her laute Fischerchöre erklingen. Aber es erklingt gar nichts. Trotz des Bombenerfolgs keine Bombenstimmung. Im Gegenteil, eine merkwürdig bedrückende Stille herrscht dort. Petrus, der Kompetenzfischer, ist am Boden zerstört. Ein Häuflein Elend, buchstäblich. Warum? Es war doch alles gut. Er hat Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt. Er ist auch mit Bedenken hinaus auf den See gefahren. Er war gehorsam. Und er hat ein überwältigendes Wunder erlebt. Warum also diesen Zusammenbruch? Ist es der Schlafmangel von letzter Nacht? Ich lese die Verse 8 und 9. Als das Simon sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte: Herr, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Nochmal, was ist das jetzt? Alle sind fröhlich. Und die, die taten, was Jesus anordnete, sind niedergedrückt. Wie kann man deprimiert sein bei einem solchen sichtbaren, buchstäblich überbordenden Erfolg? Hat sie die Frustration von der vergangenen Nacht so fertig gemacht, dass sie sich nicht mal freuen können über ein Wunder? Es ist sicher ganz anders. In der Gegenwart Jesu erkennt Petrus: Ich bin durch und durch voller Sünde. Das kann man genauso wenig erklären wie die vielen Fische am hellen Mittag. Wenn ein Mensch erkennt, nicht nur so ein bisschen Oberschicht an mir ist sündig. Es war ja nicht deshalb, weil er vielleicht am Abend zuvor mal einen Lehrling angeschrien hat: Mensch, hast du heute zwei linke Hände? Das ist da nicht gemeint. Er fand sich plötzlich in der Gegenwart Jesu in diesem unbestechlichen, hellen Licht vor Gottes Angesicht. Das kann man nicht erklären. Das muss man erfahren. Wie ein Blitz, der eine dunkle Landschaft hell macht, so war diese Erkenntnis in ihn hineingefahren. Er hatte keine Ausreden mehr, keine Erklärungen, keine Beschönigungen. Er wusste es einfach. Ich bin ein sündiger Mensch. Und darum geht er vor Jesus auf die Knie. Geh weg, geh weg. Er sagt nicht mal, hilf mir. Nein, er sagt, geh weg. Das passt überhaupt nicht zusammen, du und ich. Ich bin absolut untauglich für deine Nähe. Ich kann mich da nicht aufhalten. Ich bin ein Sünder und du ein Heiliger. Als ich den Text immer mal wieder und wieder gelesen habe, ist mir auf einmal das Pauluswort eingefallen aus dem Römerbrief. Da heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Der Chor hat so schön gesungen, Goodness and Mercy and Love. Das soll uns zur Buße leiten. Das soll uns in Gottes Licht stellen. Dieser wunderbare Fischzug war Gottes überbordende Güte, die Petrus mit Händen greifen konnte. Aber der sündige Petrus war traurig und erschüttert darüber, dass er nicht zum Geber dieser Gaben passte. Dieses Geschenk hatte er seiner Meinung nach nicht verdient. Geht Jesus jetzt weg? Er könnte ja sagen, okay, Simon, gut, dass du das jetzt klar hast, du kannst es weitererzählen. Ich will noch zu anderen gehen. Mach's gut. Lässt er ihn jetzt sitzen in dieser Niedergeschlagenheit, in dieser schockierenden Erkenntnis? Überlässt er ihn dieser tiefen Krise? Sie haben sicher auch schon mit Menschen zu tun gehabt, die in einer Krise sind. Und manchmal kann man gar nichts machen. Wie ist es jetzt bei Jesus? Er geht nicht weg. Er geht auf ihn zu. Ich stelle mir vor, er hat ihn so an den Schultern genommen und aufgerichtet oder ihm geholfen dabei. Und er sagt nun zu ihm 3 Worte. Fürchte dich nicht. Er sagt ihm in Vollmacht und Liebe diesen seelsorgerlichen himmlischen Zuspruch, den schon viele gehört haben. Die Bibel ist voll davon. Und dieser Zuspruch erst macht es dem Menschen möglich, es in der Gegenwart Gottes auszuhalten. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, um ein anderes zu nennen. Das ermöglicht es uns, dass wir jeden Tag beten. Wie ist denn das? Das ist doch nicht selbstverständlich. Aber dieses fürchte dich nicht, ermöglicht es uns. Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen. Das sind doch nicht nur schöne Sätze. Es ist die Wahrheit, von der wir leben und die wir auch anderen weitersagen. Fürchte dich nicht, sagt Jesus zu Petrus, richte dich auf und jetzt kommt's. Du bist angestellt bei mir. Ich nehme dich in meinen Dienst. Für immer. Ich brauche dich. Du sollst mir helfen mit deinen Gaben, Menschen aufzufischen, die sonst im Meer der Gottesferne ewig verloren gehen. Petrus ist sprachlos. Er ist blitzschnell auf den Beinen. Sein Herz macht einen Satz. Er ist ab jetzt ein Mitarbeiter Jesu. steht auf seiner Personalliste, ungeheuerlich, Mitarbeiter des Erlösers, Mitarbeiter dieses Predigers, Mitarbeiter dieses Heilandes. Ihm fehlen die Worte. Darum singt jetzt der Chor, lift him up, higher and higher. Bei den Männern hier. Ja, aber diesen letzten kurzen und inhaltsschweren Vers dieser Geschichte will ich nicht unterschlagen. Er heißt: Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Können Sie sich vorstellen, was da in den Häusern los war an diesem Tag? Wir legen oft den Schwerpunkt auf dieses, sie verließen alles und folgten ihm nach, aber was war denn jetzt in den Familien los? Gepackt hatten sie ihre 7 Sachen schnell. Die brauchten keinen Koffer, keinen Trolley, das ging schnell. Aber dieser plötzliche radikale Aufbruch, statt Abendlied auf der Bank vor dem Haus, ein entschlossener kurzer Abschied. Wie könnt ihr alles stehen und liegen lassen, fragten die Frauen, schluchzten die Kinder. Denkt doch an diesen Tag, sagten die Männer. Was lag da alles drin? Was hat er uns gebracht? Das große Geschenk der vielen Fische. Also vom Erlös könnt ihr erstmal eine Weile leben. Seid unbesorgt. Jesus hat uns berufen, mit ihm zu gehen. Zurück blieben die Eltern, der Betrieb. Je nachdem, Frauen und Kinder, Verwandte, Freunde und Bekannte, das ganze Dorf. Manche werden den Kopf geschüttelt haben über so ein radikales Verhalten. Manche werden bis zur Erschöpfung diskutiert haben und sich gefragt haben, was ist denn in die gefahren? Die waren doch bisher so normal. Und manche wissen ganz genau, man kann es auch übertreiben mit der Frömmigkeit. Ach Leute, sagt Petrus vielleicht, Jesus ist in mein Leben getreten wie nie jemand zuvor. Etwas Größeres ist mir noch nie begegnet. Jesus ist voller göttlicher Kraft und menschlicher Wärme und Barmherzigkeit. Ich muss mit ihm gehen. Ich muss von ihm lernen. Er hat mich in seinen Dienst genommen. Sorry, ich muss gehen. Shalom. Der Herr segne euch. Sie treten vor das Haus, Tränen fließen. Die Sonne ist schon fast untergegangen. Vielen Dank, liebe Kerstin. Mit Hilfe einer anderen lieben Schwester haben wir heute 6 Osterglöckchen gepflückt. Für jedes Lied 1. Martin Luther hat mal zu der Frage Musik oder Bibeltext so ungefähr gesagt, er würde das Evangelium jedem Vogel um den Hals binden und alle Glocken läuten lassen. Das soll Sie ein bisschen daran erinnern. Viel Freude beim weiteren gemeinsamen Singen und beim Verkündigen des Evangeliums. Lassen Sie die Glocken läuten. Dankeschön. Nochmal. Alles gut. Ja, und in der Gewissheit, dass unser Herr Jesus Christus auf uns alle Acht hat, bei Tag und Nacht, sagen wir einander auf Wiedersehen. Der Herr bewahre unsere Herzen und Sinne in seinem Frieden. Kommen Sie behütet und zuversichtlich nach Hause, bleiben Sie unverzagt. Und haben Sie jetzt eine schöne Begegnung, nicht nur mit dem Kaffee, sondern auch mit dem Nachbarn. Auf Wiedersehen. Also nochmal vielen Dank, Kerstin. Dankeschön. War wirklich sehr schön, ja.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.